Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, ich lese jetzt wie jeden Sonntag in dieser Reihe einen Psalm vor, heute Psalm 118. Dank des Königs für Gottes Hilfe. Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Das Volk Israel soll rufen, seine Liebe hört niemals auf. Die Priester sollen rufen, seine Liebe hört niemals auf. Alle, die den Herrn verehren, sollen rufen, seine Liebe hört niemals auf. Als ich von allen Seiten bedrängt war, schrie ich zum Herrn um Hilfe. Er erhörte mich und machte mich frei. Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Der Herr steht mir bei, er selbst greift ein. Darum werde ich mit eigenen Augen sehen, wie meine Feinde unterliegen. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als sich auf Menschen verlassen. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als mit der Hilfe der Mächtigen warten. Feindliche Völker umringten mich. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Sie bedrängten mich von allen Seiten. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Sie überfielen mich wie Bienenschwärme. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Einem Strohfeuer glich ihr Angriff, so schnell war er vorüber. Sie setzten mir hart zu, um mich zu stürzen, doch der Herr hat mir geholfen. Vom Herrn kommt meine Kraft, ihm singe ich mein Lied, denn er hat mich gerettet. Das Volk Gottes stimmt das Siegeslied an, aus allen Zelten schallt es laut. Der Herr hat seine Macht gezeigt, seine Hand ist siegreich erhoben, er hat die Feinde geschlagen. Ich muss nicht sterben, ich darf weiterleben und erzählen, was der Herr getan hat. Der Herr hat mich hart angefasst, doch vor dem Tod hat er mich bewahrt. Öffnet mir das Tor zum Tempel, durch das die Treuen einziehen dürfen. Ich will eintreten, um dem Herrn zu danken. Hier ist der Zugang zum Herrn. Wenn du seine Weisungen treu befolgt hast, dann komm, tritt ein. Ich danke dir, Herr, du hast mich erhört. Du hast mir die Rettung gebracht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Hilf uns doch, Herr, gib uns Glück und Gelingen. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Den Segen des Herrn sprechen wir euch zu, hier vor seinem Tempel aus. Der Herr allein ist Gott. Er blickt uns freundlich an. Nehmt Zweige, schließt euch zusammen zum festlichen Reigen, bis dicht an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf.
So, ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier haben können. Ich danke dir für die Lieder, die wir gesungen haben. Ich danke dir für die Menschen, die sich in Kenia einsetzen, um diesen Kindern zu helfen. Und ich danke dir, dass du da bist. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo du zu uns reden kannst. Es geht um dich und das, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen. Amen. Ich lernte Mathilde zu ihrem 60. Geburtstag kennen. Äußerlich war Mathilde keine besonders auffallende Person. Sie war eher klein, wenig auffällig gekleidet, eher sehr schlicht. Vielleicht, wir würden sagen, unmodern, Haarschnitt, nichts Besonderes. Ich glaube, wenn sie mir irgendwo auf der Straße begegnet wäre, ich würde sie einfach nicht wahrgenommen haben. Und trotzdem hatte ich schon von ihr gehört. Zu der Zeit, als ich Mathilde kennenlernte, lebte ich in Aschaffenburg. Und wir hatten so eine, ich ging dort in die Baptistengemeinde. Und die bestand aus dem Teil Aschaffenburg, aus dem Teil Miltenberg. Und in Miltenberg waren in der Zeit eine ganze Reihe von Drogensüchtiger und so, ja, man kann sich schon als Kleinkriminelle bezeichnen, Christen geworden. Und genau um die hat sich Mathilde gekümmert. Sie war sowas wie so eine Pflegemutter für sie geworden. Sie hatte sich Zeit für sie genommen, hat sich ihre Probleme angehört, hat mit ihnen gesprochen und hat ihnen auch versucht, ganz praktisch zu helfen. Ich weiß nicht, wie oft sie mit denen in Reha-Kliniken war, wie oft sie begleitet hat bei irgendwelchen Behördengängen, um ihnen irgendwie den Einstieg in das normale Leben zu ermöglichen. Und für mich wurde Mathilde auch ein Mensch, der mein Leben schon stark geprägt hat. So circa anderthalb Jahre habe ich mich regelmäßig mit ihr getroffen, habe mit ihr über mein Leben geredet, über meine Wünsche, über meine Träume, über meine Fragen bezüglich des Christentums, über das, was mich da bewegt hat, Zweifel, Ängste, Sorgen, aber auch das Positive. Viel Zeit habe ich mit ihr verbracht und ich habe auch viel mit ihr gebetet zusammen. Sie war für mich ein Mensch, der bis heute, würde ich sagen, mein Leben geprägt hat und auch ein ganzes Stück Christsein geprägt hat. Und für mich ist sie, auch wenn ich heute eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihr habe, schon noch eine Art Vorbild. Und dabei war ihr Leben an sich nicht leicht. Mathilde hat nie geheiratet, nicht weil sie das unbedingt so wollte, weil sie gesagt hat, ich will darauf verzichten, so eine Art freiwilliger Verzicht, so wie man vielleicht ins Kloster geht, sondern irgendwie hat es einfach nicht so gepasst. Irgendwie gab es nie so die Zeit, wo sie einen Mann kennengelernt hat, der mit ihr oder mit dem sie wollte. Auf jeden Fall blieb sie ein Leben lang eigentlich allein. Sie hatte zwar einen Beruf gelernt, der viel Freude bereitet hat. Sie war Erzieher und hat in mehrere Jahren im Heim gearbeitet. Aber schon relativ früh bekam sie so starke Rückenprobleme, dass sie diesen Job nicht mehr ausführen konnte und damit eigentlich zu Hause saß. Und was heißt saß? Zu Hause war und ihrem Job halt nicht mehr nachgehen konnte. Und ich kann mich erinnern, es war relativ häufig der Fall, dass ich bei ihr war und sie nicht mal aufstehen konnte und sich im Liegen mir zugehört hat. Und oft habe ich noch gesehen, dass sie wirklich Schmerzen hatte und sich trotzdem die Zeit für mich genommen hat. Und das war für mich faszinierend. Zusätzlich litt sie über einen langen Zeitraum unter schweren Depressionen. Und immer wieder machte sie schwere depressive Phasen durch. Und trotzdem hat sie irgendwie auf dieser Strecke nie den Mut verloren. Und ich glaube, Mathilde ist zu dem Menschen geworden, der sie am Ende gewesen ist, weil sie genau das so erlebt hat. Weil sie die Probleme, die Sorgen, all das, was ihr Leben so schon stellenweise sehr beschwerlich gemacht hat, so geprägt haben, dass daraus was Gutes gewachsen ist. Ich fand es faszinierend, dass ich nie erlebt habe, wenn ich bei ihr war, dass sie wirklich so richtig verzweifelt war an Gott. Natürlich hatte sie Phasen, wo sie das in Frage gestellt hat. Natürlich hat sie vorher nie gesagt, ich will so ein Leben mal haben. Aber rückwirkend blickte sie darauf und sagte immer, das war gut so. Es hat mich geprägt, es hat mich verändert. Gott hat mich geprägt und verändert. Und ich kann ehrlich sagen, mir ist nie wieder jemand begegnet, so wie sie, der so einen Blick für die Nöte und Sorgen seiner Mitmenschen hatte, der sich so viel Zeit für sie genommen hat und der anderen so viel Mut machen konnte. Und wenn wir so an diesem Psalm 118, der jetzt gerade vorgelesen wurde, dann ist das so ein Dankpsalm gewesen, wo jemand ja wirklich anscheinend Not erlebt hat, aber die wurde beseitigt, er hat über seine Feinde, wie es hier steht, triumphiert und er hat den Dank Gott gegeben. Und ich weiß nicht, ob Mathilde genau so das ausdrücken würde, aber ich weiß, einer ihrer Lieblingsverse war steht noch gar nicht vorne, aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das war ein Vers, der ihr wichtig war und den sie mir auch relativ oft gesagt hat, wenn ich mit meinen kleinen Problemen und Wehwehchen mal wieder so richtig niedergeschlagen war. Das hat sie durchgetragen, dieser Dank und dieses Wissen, dieses Vertrauen, da wächst was Gutes draus. Und für mich von außen habe ich auch gesehen, da ist was Gutes draus gewachsen. Und ich denke mir, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die das unterstreichen würden. Wenn ich in die Bibel schaue, gibt es eine ganze Reihe Personen, die genau das so erleben, die schwere Zeiten durchleben und am Ende merken, da ist was echt gewachsen. Und da war Gott dahinter und er hat was Gutes draus gemacht. Und auch so die paar Kleinigkeiten, die vielleicht mein Leben schon beschwerlich gemacht haben, waren oft so, dass ich im Nachhinein so ein Stück gedacht habe, irgendwie war das schon okay so. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass es nicht immer so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Leute hier sind, die genau das nicht so erleben. Es gibt durchaus auch die andere Seite. Es gibt durchaus auch Leid, Probleme und Sorgen, wo ich im Nachhinein vielleicht nicht unbedingt was Gutes dran erkennen kann. Menschen, die schwer krank werden, die lange leiden und am Ende sterben. Menschen, die unter schweren Depressionen leiden und am Ende sich selbst töten. Es gibt Naturkatastrophen, es gibt Kriege, es gibt echt viel Leid. Und nicht immer sehe ich dahinter was Positives. Für die heißt Leid oft Land unter. Jesus erlebt genau dasselbe. Er erlebt Verleumdung, er erlebt Misshandlung, körperliche starke Schmerzen, er erlebt eine Hinrichtung und er erlebt den Tod. Auch er erlebt Land unter. Und Jesus erlebt genau nicht das, was dieser Psalm ausdrückt, zumindest scheinbar erlebt er nicht das, dass Gott ihn da rausholt, sondern er erlebt wirklich das bis zum bitteren Ende. Er erlebt das Leid, vielleicht in seiner bittersten und schwersten Form. Und obwohl wir heute bei Palmsonntag sind, sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, Land unter, Palmsonntag war eher was Positives für ihn, aber jetzt sind wir schon an der Stelle, wo Jesus verhaftet worden ist, ja, letzte Woche Gethsemane, und wo er jetzt hingerichtet und getötet werden soll. Ich lese eine Bibelstelle vor, etwas länger, Matthäus 27, 33 bis 50. So kam sie an die Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Von dort gaben sie Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie die Galle. Aber als er davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand. Dies ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihnen. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut, der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso beschimpften ihm auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eli, Eli, lemi sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken gehen lassen. Aber die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Für mich persönlich ist es so eine der wichtigsten Bibelstellen. Für mich war Kreuzigung schon immer so was Zentrales, was mein Leben oder Glauben ausmacht. Und wenn man das so liest, dann ist es trotz allem ein recht sachlicher Bericht. Und wir werden uns jetzt einen Clip anschauen, wo das einfach nochmal bildlich dargestellt wird. Ich habe versucht, wirklich was rauszuholen, was nicht ganz so schlimm ist, aber vielleicht trotzdem für diejenigen, die sowas gar nicht abhaben können, ihr könnt auch einfach mal 5 Minuten Augen schließen, es gibt ein bisschen Musik dazu, und schaut es euch einfach an für die das wollen. Ich weiß, es sind keine schönen Bilder, und trotzdem macht es das halt aus meiner Sicht einfach nochmal ein Stück, nicht schön, aber bildhafter von dem, was damals wirklich passiert ist. Und vielleicht geht's euch so, wie es vielleicht diesem Bild, wo Maria so am Ende, also die Mutter von Jesus, wie sie so reinschaut und man hat so den Eindruck, die Frage, wozu das Ganze? Was soll das bringen? Wozu musste Jesus das erleiden und wozu muss Jesus am Kreuz sterben und wozu soll mich das heute noch betreffen? Und ich versuche so, diese Frage mal ein Stück nachzugehen und werde versuchen, das so aus 2 Perspektiven zu betrachten, die nicht losgelöst voneinander stehen und nicht als oder Alternativen, sondern eher, dass beide zusammen vielleicht ein Stück das Ganze darstellen, was da passiert ist. Und ich beginne mal so mit der Perspektive 1, die Geschichte des Opfers. Wenn wir uns versuchen zurückzuerinnern an die Zeit, in der Jesus gelebt hat, an die Gegend, in der Jesus lebte, dann muss man wissen, zu der Zeit glaubten die Israeliten an einen lebendigen und heiligen Gott. Das glauben sie bis heute. Und es war normal, dass es darum ging, die Gebote dieses Gottes zu halten. Und wenn man diese Gebote übertreten hat, dann musste ein Opfer dafür gebracht werden. Man würde vielleicht sagen, es ist eine Art Opferkult. Es war normal, dass für die Schuld, für die Sünde, für die Übertretungen der Leute damals Opfer gebracht wurden. Meistens Tiere, manchmal auch nur so Lebensmittel, aber hauptsächlich ging es um Tieropfer. Und das war nichts Ungewöhnliches zur damaligen Zeit. Ja, wenn man so sich das Umfeld von Israel anschaut, gab es viele Religionen, die genau das gemacht haben, die ihren Göttern Opfer gebracht haben, bis hin zu Menschenopfern. Und nicht nur da, sondern ja, jeder, der sich so ein klein wenig mit Religion beschäftigt, weiß, ja, eins der, finde ich, barbarischsten oder schlimmsten Beispiele sind so die in Südamerika, ne, Azteken, Mayas, die wirklich en masse Menschen geopfert haben, um halt ihre Götter wohlgesonnen zu stimmen. Es war also normal, dass man Opfer brachte. Und genau an dem Tag, wo Jesus am Kreuz stirbt, begann das große, vielleicht das größte religiöse Fest der Juden, das Passafest. Man erinnerte sich daran, dass man aus Ägypten ausgezogen ist, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte und man brachte Opfer. Und um die Uhrzeit ungefähr, in der Jesus am Kreuz hängt, beginnt in Jerusalem die Schlachtung der sogenannten Passalämmer. Man geht davon aus, dass ungefähr 18.000 Lämmer damals geschlachtet wurden zu der Zeit, an diesem Tag. Das größte Fest der Juden in Israel, um sich von seiner Schuld freizuwaschen. Und genau um diese Zeit hängt Jesus außerhalb von Jerusalem an einem Kreuz und vollbringt das, was die Bibel als das Opferlamm bezeichnet, als das vollkommene Opfer für die Menschen. Etwas, was anscheinend irgendwie für uns, also aus unserer Sicht völlig unverständlich, passt irgendwie in die Zeit hinein und ist doch auch für einen Juden zur damaligen Zeit völlig unerklärlich und unverständlich gewesen. Nämlich, dass nicht irgendwelche Tiere geopfert werden, sondern dass Gott selbst sich opfert. Dass Gott selbst ans Kreuz geht, sich verleumden lässt, misshandeln lässt und dort stirbt. Unvorstellbar für die Menschen damals und ich glaube manchmal auch unvorstellbar für uns heute. Und das für was? Um genau das zu erbringen, was vorher all diese Tieropfer tun sollten, nämlich all diese Übertretungen, all das, was man als Schuld, als das Böse, als die Sünde des einzelnen Menschen nennen würde, ein für alle Mal zu tilgen. Von da ab war das Opfern von Tieren eigentlich nicht mehr notwendig und ist es nicht mehr notwendig. Und auch wenn das 2000 Jahre zurückliegt, glaube ich fest dran, dass das genauso für uns heute gilt. Und dass das, was damals passiert ist und was für uns zugegebenermaßen völlig unverständlich ist, notwendig war, damit dies auch für uns gelten kann. Das ist so die eine Perspektive. Die zweite Perspektive, finde ich, ergänzt das und bringt es vielleicht nochmal in eine andere Richtung oder eine andere Perspektive oder eine andere, ja, Sicht einfach rein. Und zwar, wir müssen ein Stück zurückgehen noch in die Zeit, als Jesus lebte, auf der Erde wandelte, hat er eine ganze Reihe von Jünger um sich und er predigte immer vom Reich Gottes. Er predigte von einem Reich, was anders ist als das, was die Welt hier kennt. Er predigte von einem Reich, in dem es um Gerechtigkeit geht, in dem es um Nächstenliebe geht, in dem es um eine Liebe zu Gott geht und in der man nicht an seinen eigenen Vorteil achtet, auf seine eigene Macht, auf sein eigenes Ego. Dies predigt Jesus während der Zeit, als er unterwegs ist und die Jünger um sich schaut und mit den Jüngern durch die Welt geht. Und genau das führt dazu, dass Jesus sich im Schussfeld seiner Gegner befindet in dieser Zeit. Er schafft es, sie mit seinen Gleichnissen, mit seinen Lehren, mit seinen Aktivitäten aufzuhetzen. Und er geht da völlig kompromisslos vor. Sinnbildlich setzt er sich auf den Ast und gibt seinen Feinden eine Säge und sagt, säg mal dran herum. Er nimmt keinerlei Rücksicht darauf, was sie denken, was sie glauben. Er nimmt kein diplomatisches Vorgehen in Kauf, sondern er konfrontiert sie immer wieder irgendwie direkt. Und die Frage ist doch, warum macht man sowas? Was soll sowas bringen, dass ich mich bewusst in die Schusslinie meiner Feinde begebe? Und ich glaube, Jesus wollte was anderes damit erreichen. Er wollte das, was in dem scheinbar Guten und Schönen steckt, nämlich was oft leider vorhanden ist, das sogenannte Böse, was irgendwie hinter vielem dahinter steckt, ans Tageslicht herausholen. Ich finde, das ist zwar sehr abstrakt, aber ich habe mir überlegt, ich kenne das von mir. Es gibt so ein paar wunde Punkte in meinem Leben und da möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass das jeder weiß. Und ich kann mit vielem umgehen, aber es gibt Punkte, da weiß ich, wenn mich da jemand trifft, dann verändere ich mich irgendwie. Dann tut mir das weh. Und was passiert? Ich wehr mich. Und irgendwie kommt das, was ich so schön im Verborgenen gehalten habe, ich werde euch jetzt nicht alles sagen, was es ist, aber das kommt irgendwie raus. Die es meistens am häufigsten mitbekommen, sind logischerweise die Menschen, die mir am nähersten stehen. Aber dasselbe passiert nicht nur bei uns einzelnen Menschen, sondern dasselbe kennen wir in Systemen. Vor ein paar Wochen war Pfarrer Holmer da. Ich selbst bin ja auch in der DDR aufgewachsen, nur ein bisschen jünger. Und die Idee, mit der ich groß geworden bin, schien mir nicht schlecht grundsätzlich mal. Das, was ich gelernt hatte, klang gut. Es ging darum, dass alle gleich sind, dass es keine Menschen gibt, die über andere herrschen dürfen, dass wir irgendwie in eine neue Welt gehen und so weiter und so fort. Der Mensch ist gut und wir schaffen das und wir werden eine tolle Welt aufbauen. Das habe ich als kleines Kind gelernt und fand das auch gut. Und es gab immer Sachen, die ich auch bis heute nicht falsch finde. Aber hinter dem stand was anderes. Hinter dem wurde ganz schnell was Böses sichtbar, nämlich immer dann, wenn irgendjemand das in Frage gestellt hat, wenn irgendjemand das versucht hat herauszuholen und sichtbar zu machen, nämlich das, was nicht funktioniert hat, da, wo es Probleme gegeben hat oder da, wo jemand einer ganz anderen Meinung war und wenn es halt nur die Kirche war. Und auf einmal wurde aus dem netten, scheinbar Guten ganz schnell was Böses. Und heute wissen wir, dass die DDR nichts besonders Tolles war. Das wussten damals viele auch. Aber viele Menschen in dem Land selbst haben das anders gesehen und haben es erst erfahren, als dann das ganze Maß des Bösen sichtbar wurde. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir Menschen das irgendwie immer schaffen, hinter dem vielen, vielen Guten, was wir schaffen, dass vieles davon so eine Art Selbstläufer wird und dann manchmal dieses Böse herauskommt. Und genau das schafft Jesus. Er lockt praktisch das verborgene Böse ans Tageslicht. Seine größten Feinde, Widersacher, das Römische Reich, mit denen er sich anlegt, und die religiösen Führer der Israeliten. Beim Römischen Reich, was macht er am Palmsonntag? Er lässt sich als König der Juden feiern. Ein Affront gegenüber der römischen Besatzung, die festgelegt haben, wer da über Israel regieren darf und die natürlich als allerhöchste Stelle den Kaiser hatten. Plus, dass der Gottes Sohn war aus Sicht der Römer. Und was macht Jesus? Er stellt sich dagegen und sagt, nein, ich bin's. Völlig irre, würde man sagen, aber es führt dazu, dass das, was scheinbar alles in Ordnung ist, ans Tageslicht kommt. Und faszinierenderweise erscheint das Römische Reich in der Zeit oder in der biblischen Story überhaupt nicht stark, sondern eher schwach. Es wird berichtet, dass ein römischer Hauptmann zu Jesus geht, weil sein Diener krank ist und er Jesus braucht, damit der Diener wieder gesund wird. Und als es dann darum geht, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird, ist nicht der Statthalter, der römische Statthalter, derjenige, der das wirklich tun will, sondern er macht das nur deswegen, weil er Angst vor dieser kleinen Gruppe der Israeliten hat, damit es keinen Aufstand gibt. Und auf der anderen Seite legt er sich auch mit all denen an, die das religiöse Leben prägen und die an sich mal das Gute wollen. Nur hat dieses Gute eine eigene Dynamik bekommen. Nämlich auf einmal ging es viel mehr darum, irgendwelche strikte Gebote zu halten, als den Blick auf Gott zu richten und auf das, worum es wirklich gegangen ist. Und es gab so viele Gebote, die man halten musste, und gegen die wendet sich Jesus. Und auf einmal wird aus den religiösen Führern die, die am meisten geachtet sind, die, die auf einmal nicht mehr so gut dastehen. Und das Gute, was so sehr hell gestrahlt hat, auf einmal dringt das Böse heraus. Und auch das zieht Jesus ans Tageslicht. Und es passiert das, was man kennt. Man einigt sich relativ schnell. Die Person muss weg. Und sie kommt weg. Sie wird ans Kreuz genagelt und stirbt am Kreuz. Und scheinbar ist damit die Sache vorbei und beendet. Die Frage ist, erstens, ist es so? Und zweitens, wie hätte es anders laufen sollen? Wäre es, wenn ich ein Reich predige, was von Frieden, von Hoffnung, von Nächstenliebe lebt, möglich gewesen, anders vorzugehen, als Jesus vorgegangen ist? Hätte es einen anderen Weg gegeben, indem ich mit Argumenten, indem ich mit Stärke und Macht mich dem widersetzt hätte? Hätte ich damit das überwinden können? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist dieses ein Stück Unvorstellbare. Nämlich, was ist, wenn das Böse und all das, was diese Welt nun mal auch hat, nur überwunden werden konnte, indem die Gegenseite, das Licht, Jesus, Gott, sich aufgibt und klein wird. Scheinbar besiegt wird, am Kreuz stirbt und damit scheinbar beseitigt wird. Auch hier für mich so ein Beispiel ist die Bewegung Martin Luther King Jr., der ja im Endeffekt Ähnliches getan hat. Hätten damals in den Vereinigten Staaten wirklich die Schwarzen die Befreiung erleben können, wenn sie anders vorgegangen wären? Wenn er mit Waffengewalt, mit Argumenten und mit Macht vorgegangen wäre? Hätte damals 1989 in der DDR die Wende wirklich eintreten können, wenn die Bevölkerung sich Waffen geschnappt hätte und gegen die Staatssicherheit und die Polizei vorgegangen wäre? Paulus, einer der ersten Christen, der eine Vielzahl von Büchern in der Bibel geschrieben hat, der sagt einmal dazu, das Kreuz ist die Schwäche und die Torheit Gottes und gleichzeitig aber stärker als alle Macht und Weisheit der Menschen. Weil nämlich genau durch seine Schwäche, genau durch dieses Zurücksetzen, was Neues möglich wird. Nämlich das Böse wird offenbar und es wird genau dadurch besiegt. Er sagt dazu einmal, und dadurch, gerade in dem Augenblick, in dem Gott schwach scheint, in dem die Bosheit der Menschen ihm scheinbar überlegen ist, dadurch richtet Gott das Böse jedes Systems und das der einzelnen Menschen. Damit jeder Mensch und Vergebung erhalten kann und mit Gott versöhnt wird. Alles, was Jesus tut und getan hat, strahlt Versöhnung aus. Sein Leben, seine Lehren und am Ende sogar sein Tod. Und das ist das, was die Bibel als das Reich Gottes bezeichnet. Etwas, was neu begonnen hat. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, dringt ein Stück von Gottes Zukunft in unsere Gegenwart ein. Jetzt ist nur die Frage, was bedeutet das für uns? Welche Bedeutung hat das für mein Leben? Und ich habe so drei Punkte, die mir dabei wichtig sind, die aber jetzt ein Stück schneller gehen. Das erste, nochmal zurück zum Leid. Jesus erlebt Leid. Und ich glaube, für ihn ist die schlimmste Situation in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, nicht die körperlichen Schmerzen, sondern der Moment, als der Himmel sich verfinstert und als er sich völlig losgelassen und allein von Gott fühlt. Als er das Empfinden hat, Gott ist nicht mehr da. Deswegen schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nutzt auch hier, interessanterweise, einen Psalm, um das auszudrücken. Er kennt die tiefste Verlassenheit in dem Moment, wo er doch die Nähe Gottes am meisten gebraucht hätte. Und vielleicht geht es dir jetzt gerade genauso, wo du sagst, ich sitze irgendwie hier und eigentlich fühle ich mich völlig von Gott verlassen. Aber genau das erlebt Jesus. Er erlebt genauso dieses Land unter Aber, wieder ein Aber, darüber hinaus, er kennt das und er gibt irgendwie neue Hoffnung darüber. Das Zweite ist die Bewegung. Jesus predigt von dem Reich Gottes, von einer neuen Welt, von einer anderen Bewegung. Etwas, was nicht ist wie diese Welt. Und genau dazu lädt er ein, nämlich in diese Bewegung einzutreten, da mitzumachen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Nicht meinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern das zu suchen, was vielleicht dem anderen nützt. Sondern mehr den Blick für die anderen und für das Gute zu sehen. Ein Leben zu führen, was anders ist, was sich ein Stück abhebt von der Masse. Ich probiere das, aber meistens gelingt es mir nicht so gut und deswegen brauche ich ganz speziell Punkt 3, nämlich Jesus und mein Leben, was es für mich bedeutet. Nämlich, obwohl ich das oft versuche, und spätestens meine Schüler werden dem jetzt nicken zustimmen, gelingt mir das relativ schlecht. Und deswegen brauche ich diese Gewissheit, dass Jesus, als er am Kreuz starb, nicht nur dieses Reich gebaut hat und mich in diese Bewegung einlädt, sondern dass er auch sagt, hey, auch wenn du versagst, auch wenn das wieder schief geht, ich verstehe das und ich stehe dahinter. Dafür hing ich auch mit da. Damit all dein Versagen, all das Böse, was immer mal wieder hochkommt, damit wegkommt. Und dass dadurch vielleicht und hoffentlich dein Leben Stück für Stück verändert wird. Und wir werden jetzt noch ein Lied hören von der Band. Und ihr habt ja alle die Flyer bekommen. Und wenn du willst, dann nimm dir jetzt einfach die Zeit zu diesen drei Punkten. Leid, Bewegung oder Beziehung. Vielleicht, was ist dir dabei wichtig? Was willst du vielleicht auch Gott sagen? Du kannst gerne dazu in Gebet formulieren. Und gerade für denjenigen, der sagt, eigentlich habe ich diese Beziehung nicht. Eigentlich finde ich, es wäre wichtig für mich. Ich würde gerne in diese Beziehung eintreten. Wird während dieser Zeit ein Gebet von sein, ein sogenanntes Übergabegebet. Und wenn du möchtest, wenn du sagst, ey, das ist für mich dran und ich will das, dann bet einfach in der Zeit das mit.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.